Guten Morgen, auch von mir. Willkommen hier zur Predigt. Und es ist erstaunlich, wie der Geist arbeitet. Wenn ich das Abendmahl von Nyon mir gerade ins Gedächtnis zurückrufe, da ist ein Begriff gefallen, um den es heute in meiner Predigt geht. Konflikte. Konflikte. Konflikte deshalb, weil wir davon immer wieder umgeben sind. Und Konflikte gibt es in jeder guten Familie, in jedem guten Bibelkreis, in jeder guten Gemeinde. Wer von euch hat noch keine Konflikte im Bibelkreis gehabt? Gibt es jemanden, der kann gerne weitermachen an dem Punkt, soll mir erklären, wie es gegangen ist. Der Anlass für diese Predigt, die ich heute halten möchte, ist eine Moderation, die ich in einer Familiengruppe in Zürich in der letzten Woche beteiligt war. Und es war eine sehr beeindruckende Zeit für mich. Und ich habe eine ganze Menge gelernt, was ich gern weitergeben möchte. Im Grunde genommen sehen wir uns alle nach Frieden. Und unsere Mentalität ist einfach so, oh, ich habe genug Baustellen, ich brauche keine weiteren. Oder manchmal weitere Probleme, bitte nicht. Und trotzdem passiert es natürlich immer wieder, gerade in heutigen Zeiten. Die Welt um uns herum ist sehr unruhig. Viele Meinungen prallen aufeinander. Und je nach Medienlandschaft, je nach Kontakten, erfahren wir das eine oder das andere. Und es kommt zu Konflikten. Es kommt zu Konflikten auch im Bibelkreis, wo man sich über viele Sachen unterhält. Und es gibt viele heikle Themen. Und nicht nur in der Politik, Arbeit, sondern auch Gesundheit, Erziehung und was es auch gibt. Und es gibt schon eine Zahl von Themen, über die man trefflich streiten kann. Die Frage ist nur, ist das wirklich sinnvoll und ist es wirklich gut? Wer mich kennt, weiß, dass ich leider im Streit nicht unbedingt aus dem Weg gehe. Dirk lacht und Dirk weiß, wovon ich spreche. Wir haben so manches Mal schon in der Rüngungsstraße gestanden, wo Dirk zu mir sagte, du, das ist aber nicht christlich, wie du dich mir gegenüber verhältst. Das ist immer ein Technikproblem. Ich werde es nie vergessen. Und trotzdem ist es mir immer wieder passiert, weil meine Emotionen schossen so ein bisschen rum. Inzwischen, ein paar Jahre später, kriege ich mich besser ein, wenn sowas passiert. Aber unterschwellig arbeiten die Gedanken manchmal weiter und es brodelt in mir. Das ist allerdings sehr gefährlich, weil damit die Beziehungen unter uns weiter beschädigt werden. Ganz schleichend. Ich denke, dass jeder von uns das kennt. Manchmal geraten die Gedanken wieder in Vergessenheit. Und dann gerätst du wieder an den Bruder oder an die Schwester und es gibt einen Konflikt. Und du sagst, ja, wie damals, immer das Gleiche. Der reagiert immer so. Und immer, das Wort immer und das Wort aber, sind die Beziehungskiller Nummer eins. Es gibt fast kein, vielleicht gibt es noch ein paar andere Worte, aber immer und aber sind die Beziehungskiller Nummer eins. Wenn du keine Beziehung in Ordnung kriegen willst, benutze die Worte immer und aber. Du kannst sicher gehen. Es gibt keine Heilung. Und jetzt kommen wir zu Jakobus 4, Vers 11. Wir gehen ein Vers weiter. Dort steht, verleumdet einen anderen nicht, weil seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und darin liegt der schmale Grat. Und das gilt es zu bedenken. Wie gehst du mit einem Konflikt um? Fängst du an, den anderen zu richten? Oder verleumdest du den anderen Bruder, bezeichnest ihn, ja, mit dem kann man nicht reden oder was auch immer? Oder gehst du vielleicht aus dem Weg? Wenn der Bruder diesen Weg lang geht, läufst du extra da, dass du nicht dem mir begegnen musst. Und all das sind Anzeichen, dass in deiner Beziehung was nicht stimmt. Und ob du es dir bewusst bist in dem Moment oder nicht, ist eigentlich egal. Ja, und hier ist es ganz klar, verleumdet ein anderer nicht. Nun könnte man eine ganze Weile über diese Stelle predigen und darüber sehr viel reden, was ich aber gar nicht machen möchte. Ich möchte euch vielmehr eine Geschichte, eine Moderation erzählen, die ich selber erlebt habe und die ein wahres Wunder gewesen ist, bis für den ganzen Juni dieses Jahres, für mich. Aber bevor wir das tun, oder als ich in diese Familiengruppe oder in diese Jüngerschaftsgruppe gebeten wurde, mir das in Zürich dort anzuschauen, oder mir, dass an mich herangetragen wurde, kamen sehr wohl die Fragen, ja, ist das denn geistlich, dass wir einen Konflikt haben? Ist das denn normal, dass wir einen Konflikt haben? Und es lohnte sich, auf die Suche zu gehen. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 15, 1 und 2. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig sein werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um diese Frage willen. Was ist hier passiert? Jawohl, es gab Streit über eine geistliche Sache, über die Lehre. Und was wir stehen, ein nicht geringen Streit. Ich habe mir in dem Moment ehrlich gesagt Paulus vorgestellt und eine Stelle später, die ich gleich noch lesen werde, hat mich da bestärkt darin, dass Paulus durchaus nicht sanft gewesen ist, wenn er eine feste Meinung hatte. Schauen wir mal im gleichen Kapitel weiter unsere beiden Streithähne, Paulus und Barnabas, nochmal an. Apostelgeschichte 15, 37 bis 39. Barnabas aber wollte, dass auch Johannes mit dem Beinamen Markus, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, die sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Also wir sehen, dass im Neuen Testament zwei heftige Auseinandersetzungen beschrieben werden, die sogar dafür geführt haben, dass sich Brüder getrennt haben. Und jetzt sehen wir die Reaktion. Und es wird immer von heftigen Auseinandersetzungen gesprochen. Und jetzt sehen wir die Reaktionen jeweils. Es ist nicht so ausgeschlossen, dass es Meinungsverschiedenheiten in einer Gruppe gibt. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Und zugegebenermaßen brauchte es dazu einiges an Reife und Verständnis. Also ist nicht damit getan, dass man einfach sagt, ja, reiß dich mal zusammen und dann machen wir das schon. Das ist nicht so. Aber was auf jeden Fall steht, Streit gab es auch in der Urgemeinde. Und wir kennen alle in unserer Geschichte, wie viele Sachen, gerade 2003, wo viele uns verlassen haben, im Streit aus verschiedensten Gründen. Und es gab eine ganze Reihe Konflikte, die wir damals nicht in der Lage waren zu heilen. Viele stehen heute noch offen für den einen oder anderen. In der Gruppe, in welcher ich helfen durfte, war eine sehr schwierige Situation über viele Jahre entstanden. 3 Brüder, die mehr als 15 Jahre in einer Jüngerschaftsgruppe zusammen waren und es zusammen sind, die haben sehr viel miteinander erlebt. Ihre Familien bilden eine Familiengruppe oder wie wir in Berlin sagen, einen Bibelkreis. Ich kenne die Gruppe gut. Bei meinen vielen Besuchen in der Schweiz war ich oft Teil des Bibelkreises, der Jüngerschaftsgruppe und jeder Einzelne ist mir total ans Herz gewachsen. Und umso mehr tat es mir leid oder tat es mir weh, dass sie sich nicht mehr verstanden. Bei meinem Besuch in der Schweiz Ende Mai, Anfang Juni, wurde ich von 2 Brüdern aus der Jüngerschaftsgruppe angesprochen, dass es Probleme mit dem 3. Bruder gebe und man sich nicht mehr einig sei. Wir haben uns 2-mal getroffen. Ich habe dann so ein Beziehungsdiagramm daraus gebaut, habe gesehen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr türkisch. Und auf der anderen Seite, eigentlich fühlte man sich nicht verstanden, aber auf der anderen Seite stellte sich später raus, dass der 3. Bruder überhaupt nicht registriert hatte, wie es in seiner Gruppe ausgesehen hat, der die Gruppe einfach leitete über viele Sachen. Und hatte auch nicht wirklich mitbekommen, dass sich die anderen beiden nicht so wohl fühlten. Als diese sagten, dass sie die Gruppe nicht mehr wollten, kam Bewegung in diesen Konflikt. Es war eine vertrackte Situation. Und ich habe mich mit den beiden Brüdern beraten, wie gesagt, mir die Beziehungen angeschaut und habe dann zwar noch nicht mal mit dem 3. Bruder gesprochen, aber habe einen Rat gegeben, was sich hinterher als ein Problem herausgestellt hat, weil ich den Rat gegeben habe, die Gruppe aufzulösen und umzubilden. Ich hatte zunächst gedacht, aus der damaligen Sicht war das folgerichtig, aber es war dennoch keine Glanzleistung. Noch am gleichen Tag hat mich der Gemeindeleiter von der Zürcher Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, hast du denn mit dem 3. gesprochen? Nein, ich habe mich auf die 2 verlassen und das wird schon ein gutes Abbild. Ich habe dann mit den Schwestern gesprochen, das wird schon ein gutes Abbild geben. Und hinterher dachte ich, wie dumm kann man sein? Wenn das, aber damals stellte sich das nicht dar. Nun habe ich das in dieser gleichen Woche nachgeholt und ein sehr langes Gespräch mit dem 3. Bruder gehabt und seine Sichtweise war völlig anders. Und ich dachte bei mir, weißt du, viel ersparen können die Woche, wenn du es gleich anders gemacht hättest. Aber wahrscheinlich wäre das Gespräch so dann auch nicht zustande gekommen, verweis. Was war passiert bei den 3 Brüdern? Und das ist eigentlich das Wichtige. Wie kam es zu diesem Konflikt? Und tatsächlich war es kein Konflikt, der sich innerhalb von ein paar Monaten aufgebaut hat, sondern wie ich später rausfand, dass er über Jahre aufgebaut hat. Und es kam dazu, dass zwei Brüder in der Gruppe und verschiedentlich erkrankt waren in den Jahren, physisch als auch psychisch. Der dritte Bruder hat die Wesensveränderungen, die Schwierigkeiten, die die beiden Brüder inzwischen hatten, nicht unbedingt mitbekommen. Er hat nicht mitbekommen, was damit einhergegangen war. Nicht erkannt und auch nicht, sie haben sich unterhalten über die Auswirkungen, aber nicht welche Konsequenzen das hatte. Und die anderen wiederum, und das ist auch ein gutes Training in unserer Gesellschaft, schämten sich, über ihre Situation zu sprechen. Wir sind erst um die 50, wir müssen ja noch gut funktionieren. Aber das ging nicht mehr. Psalm 139, 13 bis 16, das ist eine Stelle, die ich aus der neuen Genfer Übersetzung in dem Fall lese. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Der eine oder andere wird diese Stelle vielmal gelesen haben und kennt den Vers vielleicht sehr gut. Aber es ist schwer, sich diesen Vers in Erinnerung zu rufen, gerade dann, wenn sich gesundheitliche Sachen verändern. Das Gefühl, diese Eigenliebe zu haben, zu sagen, ja, ich bin jetzt so, weil Gott, du hast es jetzt so zugelassen, in dieser Lebenssituation, ist ein weiter Weg. Und Eigenliebe ist ein Thema für sich. Schlagt mal auf Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Und hier steht was davon, lieben wie dich selbst. In vielen christlichen Kontexten wird diese Eigenliebe, sich lieben, oftmals mit Selbstsucht gleichgesetzt. Ja, dreh dich nicht um dich und schau nur auf dich und so weiter. Nee, wir müssen darüber nachdenken, was ist Eigenliebe? Und das sehen wir im Vers 37. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Das ist die Grundlage für eine Eigenliebe. Ist das auf mich gerichtet oder ist das auf Gott gerichtet? Suche ich Gottes Nähe, um zu verstehen, dass Gott mich so gemacht hat, dass ich so bin im Moment? Oder gehe ich damit um, aus oh, blöd, dass es jetzt gerade so läuft für mich. Richard hat in der letzten Woche in seiner Predigt, als er über die erste Liebe gesprochen hat, das sehr gut ausgebaut, dass es um die erste Liebe geht. Und auch in diesem Punkt, wenn es um Eigenliebe geht, geht es um die erste Liebe. Was ist eine erste Liebe? Was ist eine Hoffnung? Was ist das, wo du deine Zuversicht drauf baust? Ist es das, es sind deine Schwierigkeiten, oder ist es das, dass Gott einen Plan für dich hat, dass Gott dich liebt? Und das ist ein, Das eine bedingt, das andere unbedingt. Nun möchte ich das, was zumindest bei den beiden Brüdern passiert, die über ihre Situation wenig gesprochen haben. Nun wollen wir uns mal den dritten Bruder anschauen, der nicht mitbekommen hat, was in seiner Gruppe eigentlich passiert ist. Kann man daraus einen Vorwurf machen? Ich würde niemanden einen Vorwurf an dem Punkt machen, weil auch das normal ist. Wir sind mit vielen beschäftigt. Wir sind lange in einer Gruppe. Wir haben sowas wie solche Betriebsblindheit entwickelt, nach dem Motto, ja, den kennen wir ja gut und das wird schon irgendwie gut gehen. Und wenn es nach außen alles schick aussieht, warum soll ich denn tiefer nachfragen? Und mir kommt manchmal auch, nun muss man dazu sagen, dass beide Brüder, drei Brüder, sehr geistige Brüder sind, die Gott über alles lieben. Und da kommt man nicht so schnell auf die Idee, nachzufragen, wie geht es dir denn eigentlich geistlich in deiner Situation? Oder tiefer nachzufragen, wie ist es denn für dich, wenn du mit der Erkrankung leben musst? Was macht das mit dir? Nicht der Fakt, dass man mehr Ruhe hat oder mehr Ruhe braucht, sondern auch der Fakt, was es geistlich mit dir macht. In Markus 5, Vers 30 und 32, 30 bis 32, schauen wir mal was an. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hätte. Abgesehen davon, dass man jetzt sehr viel über den Glauben der blutflüssigen Frau reden kann, möchte ich über was anderes reden. Jesus hat ein wichtiges Detail bemerkt. Stellt euch die Situation vor, ihr seid meinetwegen bei irgendeinem Fußballspiel oder irgendwo, wo großes Wuling ist und der schubst und da ist jemand und so weiter. Das war etwa die Situation, in der Jesus war. Und Jesus spürt den Griff an den Zipfel des Kleides, des Gewandes. Und ähnlich ist es so, wir können beschäftigt sein mit allem Möglichen um uns herum. Wir haben Familie, wir haben Arbeit, wir haben sonst was uns alle begleitet. Aber schauen wir noch aufs Detail. Betrachten wir das Detail. Oder schauen wir nur, dass im Großen und Ganzen alles geht. Und das ist aus meiner Sicht wichtig in jedem Bibelkreis. Fragst du nach, wenn Leute in der Blitzregion erzählen, was sie erlebt haben in der Woche, fragst du nach, wie es ihnen damit geistig geht. Fragst du nach und sagst, ja, was machst du denn dagegen? Wie kommst du denn damit zurecht? Im Galater 6,2 heißt es, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht und mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistig seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir hören diese Stelle sehr oft. Gab auch einen Film aus der DDR-Zeit, der hieß Einer trage des anderen Last. Da ging es um, um die Zeit der Lungentuberkulosen und Heilung, wo ein Pfarrer, wo ein Pfarrersohn einem anderen seine Medikamente aus Messen gegeben hat. Das war der Inhalt dieses Films. Der trug auch eines aus einem Tages, also das für mich immer heute noch ein plastisches Bild, wenn ich an diesen Film denke. Wir können aber die Last, das eine nur tragen, wenn wir erkennen, was der andere braucht. Und wenn wir erkennen, welche Situation es ist. Und dazu braucht es zwei Zutaten. Das eine ist deine eigene Offenheit und das andere ist deine Neugierde. Ja. Dein Interesse für deinen Bruder und deine Schwester. Es gibt in der Gemeinde hier viele, die nachfragen. Denke ich immer schon, ich gehe lieber, wenn die Frage kommt, ich versuche da lieber Bogen drum machen. Gitti ist eine von den Schwestern, wenn man schlecht drumherum kommt, weil sie sofort sieht, dass was schief läuft und sie fragt nach. Und dann ist man meistens in der Erklärungsnot, aber sie macht es genau richtig. Und wenn ich vorhin gedacht habe, ich streite mich hin und wieder mal, aber trotzdem vermeide ich den Konflikt, frage ich den nach, wie geht's dir denn damit? Denn da fängt es erst an, interessant zu werden. Also eine Oberfläche ist eine Info. Aber die Hilfe wird gebraucht, wie gehe ich denn damit um? Und so das Fehlen der Offenheit einerseits und das Fehlen der Neugierde andererseits führte letztendlich zu einer schwierigen Situation bei dieser Gruppe. Und das wird oder kann auch in jeder anderen Gruppe, in der wir leben, passieren. Ja, man fängt an, sich aus dem Weg zu gehen, man fängt an, den anderen nicht mehr zu akzeptieren und so weiter. Es braucht so viel, um dann die Gruppe wieder zusammenzukriegen. Und auch wenn die Sichtweisen völlig anders gewesen sind bei den drei Brüdern, war die Situation insgesamt nicht gut. Das einzigste Gute war, dass alle drei Gott liebten und dass alle sich gegenseitig ausdrücken konnten, dass sie einander brauchen. Und was sie gelernt haben voneinander in den 4 Jahren, das war das Einzige, was wir hatten. Aber alles andere schien eigentlich zerrüttet. Und es war ziemlich klar, dass eine Moderation gebraucht wurde. Und dann am letzten Juniwochenende, also knapp 4 Wochen später, bin ich dann nochmals in die Schweiz gefahren, weil die Jüngerschaftsgruppe hat schon Brüdertreffen gemacht und sage, ich fahre runter, auch wenn das 32 Stunden Bahnfahrt bedeutet, aber ich werde das auf alle Fälle machen und dass wir zusammen sind. Denn ohne Moderation komme ich hier nicht raus. Und vorher gab es ein paar Zoom-Gruppen, die wir hatten, eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben sehr viel uns rangetastet an die Problematiken. Und dann kam dieses Wochenende. Und auf der Fahrt zu dem Ferienhaus, wo wir da waren, kam dann, die Brüder sind nicht durchweg bereit, diese Gruppe zu halten. Und ich dachte, nach all den Gesprächen in dem Monat, was ist da passiert? Und Am Sonnabend ging es dann los. Wir kamen zusammen zu viert und haben unseren Besprechungskorridor abgesprochen, waren unzählig viele, viele Gespräche. Und dann, ich habe diesen Punkt auch überschrieben, das Wunder, und ihr werdet auch gleich hören, warum. Deutschland, unser Leitvers für den Sonnabend war Johannes 3, Vers 8. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, wir haben gesagt, wir setzen kein Ziel. Das Ziel wird halt nicht sein, die Gruppe zusammenzuführen, die wir sehen, wo uns der Geist hinleitet. Und das passte mir als Moderator natürlich nicht, weil ich wollte diese Gruppe zusammen haben, aber gut, das war, haben wir trotzdem dann so gemacht und war auch. Und insofern haben wir bei schönstem Wetter, sehr gutem Essen und vielen anderen Aktivitäten sehr viele Stunden gesprochen. Sehr viele Verletzungen kamen raus, sehr viele schöne Sachen kamen raus. Es waren sehr, sehr offene Gespräche von jedem Einzelnen. Und es war das zu erkennen, was ich eingangs sagte, die Liebe, die die drei Brüder füreinander hatten, aber die sie auch zu Gott hatten. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es war erkennbar, dass keiner dem anderen irgendwas Böses wollte. Es war zu erkennen, dass jeder traurig war über die Situation, die entstanden war, und dass jeder eine Lösung wollte. Wir bekannten sie noch nicht. Und am Sonntagnachmittag, nach dem Mittagessen, kam dann die Frage, möchtest du, dass die Gruppe so bestehen bleibt, wie sie die letzten 15 Jahre bestanden hat? Und die Frage wurde in den Raum gestellt. Und es kam von allen dreien ein Ja. Jeder Einzelne bekannte sich für die Gruppe und hat das geistig begründet, warum. Und das war für mich ein Wunder. Weil das war nicht die Situation, die wir Anfang des Monats hatten. Das drohte alles auseinander zu fliegen. Wenn ich jetzt zum Abschluss die Zusammenfassung aus den drei, aus dieser Geschichte sehen kann, es ist zwar noch eine Sache steht die Woche noch aus, die besprochen werden muss, weil das ist noch für die Familiengruppe, gibt es noch Konsequenzen dadurch, dass die Jüngerschaftsgruppe nicht funktionierte, funktioniert die Familiengruppe nicht. Und dort gibt es noch einen Konflikt, wo es diese Woche noch ein längeres Gespräch geben wird. Und dafür können am Dienstag, und da müssen wir noch mal ein bisschen ein bisschen Arbeit, da noch ein paar Aufgaben drin sein. Aber auf jeden Fall zu sehen, wie Gott wirkt. Durch die Schrift. Und immer wieder durch den Blick auf Gottes Liebe. Dies in der Zusammenfassung habe ich 6 Punkte, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, 6, ja. Gehe Konflikten nicht aus dem Weg. Die Konflikte entstehen nicht aus den realen Dingen, die dich umgeben. Die Konflikte ergeben sich auch aus den geistlichen Sichtweisen. Frage nach, wie geht es geistlich mit der veränderten Situation in deinem Leben? Erzähle nicht nur, was bei dir praktisch los ist, sondern auch, welche geistigen Auswirkungen es unter Umständen auf dich hat. Im Blitzlichtrunden höre ich dann oftmals, ja, die Arbeit war ganz gut und die Woche lief ganz gut. Aber was hat es geistlich mit dir gemacht? Das gehört und das Bewusstsein habe ich durch diese Moderation erfahren. Es gehört dazu, was macht es geistlich mit dir? Wo stehst du geistlich in der Situation? Ja, denn es geht nicht nur darum, sich psychisch auf Sachen zu beschäftigen. Es geht immer wieder um die Liebe zu Gott, um das Vertrauen zu Gott in Lebenssituationen. Frage nicht nur nach dem, was du siehst oder vermutest. Stelle auch Fragen nach Dingen, die du nicht siehst beim anderen. Stelle die Fragen auch mal, wie geht es mit deiner Kraftzeit? Wie läuft es mit deinem Gebet? Ich weiß nicht, wie es in anderen Gruppen ist, aber ich vermisse das teilweise. Ja, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Fahre deine Antennen aus, wenn du was siehst in der Gruppe und frage nach. Hole Hilfe, wenn ihr unter euch Probleme habt und keine Lösung finden könnt. Schiebt einen dritten Unbeteiligten hinzu. Es ist besser, sich hinzusetzen, zu dritt, zu viert mit einem Unbeteiligten, als wenn man selber rumwurschtelt und sich immer wieder mehr reindreht und zu keiner Lösung kommt, sich immer weiter verletzt. Lernt euch kennen. Das ist zum Beispiel auch hier auch an mich eine Ermahnung, sie kommen junge Geschwister hinzu. Gehen wir Älteren auf die jüngeren Geschwister zu und fragen sie und versuchen, sie kennenzulernen. Fiel mir letzte Woche auf, wo ich dachte, hier ist einer, den kenne ich noch nicht, eigentlich sollte ich mal mit ihm sprechen. Und dann war es wieder vergessen. Aber lernt einander kennen, weil jeder, der sich isoliert fühlt, oder jeder, der, wenn wir untereinander nichts wissen, voneinander gibt, hat hier Satan genügend Kapazität, uns mit Konflikten und mit Schwierigkeiten zu geholfen. Vertraut Gott, schaut auf seine Liebe, auf seine Güte in allen Lebensbereichen. Und mit ihm ist alles lösbar, weil der Glauben, den wir haben, ist größer als alle Stolpersteine, die uns je im Weg gelegt werden können.